Herzlich willkommen zu unserem heutigen Vortrag in dieser Bilderwelten-Ringvorlesung. Die Vorträge, die wir bisher gehört haben, waren Vorträge, in denen wir Bilder kennengelernt haben, die wir Menschen uns eben von der Natur, von den Dingen um uns herum machen, in all diesen Facetten. Und heute sozusagen zum Abschluss dieser Serie, bevor wir dann nächste Woche uns eben der Kunst zuwenden, geht es nun um die Bilder, die wir Menschen uns von uns selbst machen. Und das ist ja auch nicht so Selbstverständliches, Bilder, die eben wir uns von unseren nächsten Verwandten machen, von denen wir höchstwahrscheinlicher abstammen, von all den Zwischenformen. Und wenn man da also so alte Lexika sich anschaut, dann sieht man schon, wie so doch diese Bildtraditionen sich einerseits bewahrt haben, auf der anderen Seite aber auch ganz stark verändert haben, wie also Interpretationen und Idealisierungen und Ideologisierung, gerade was das Bild des Menschen angeht, also immer wieder also zutage treten. Und niemand wäre wohl besser, dieses nun hier zu illustrieren, dieses hier darzustellen, als Herr Dozent Dr. Schmutz von der Universität in Zürich, der sich gerade mit diesem Thema als Anthropologe, als Wissenschaftshistoriker schon ein ganzes Weile beschäftigt. Herr Schmutz, wir sind Ihnen eben sehr, sehr dankbar, dass Sie zu uns gekommen sind. Er ist also Dozent am Anthropologischen Institut und Museum der Universität in Zürich, gleichzeitig aber auch Direktor des Naturkundemuseums, ein sehr bedeutendes Naturkundemuseum, ganz in der Nähe in Winterthur. Und ich habe gerade gestern Abend gelernt, dass es sich wirklich lohnt, da einmal nach Winterthur zu fahren, wo also eine ganze Fülle, fast anderthalb Dutzend hochkarätige Museen versammelt sind. Sie sehen, ich habe hier einen großen Ausdruck, jetzt werde ich aber nicht alles vorlesen. Es sind also viele, viele Veröffentlichungen, die Herr Schmutz eben zu diesen anthropologischen Dingen, auch eben solche, die gerade uns Köttinger sehr interessieren, die wir jetzt wieder die Blumenbach-Forschung hinnehmen. Es geht also Themen etwa Völker wechseln, Rassen bleiben, der Rassendiskurs und die Nationalgeschichte im späten 19. Jahrhundert, ein hochaktuelles Thema natürlich, vermessene Feinde zur nationalen Anthropologie in Krieg und Frieden, schwarze und weiße Halbbrüder zum Wechselspiel zwischen dem wissenschaftlichen Diskurs und der Sklavenfrage im späten 18. Jahrhundert. Alles solche Dinge, der Künstler und die Naturwissenschaft, die Illustration im 18. Jahrhundert, nur einige wenige von den vielen, vielen Veröffentlichungen, die Herr Schmutz hat. Aber darüber wird er uns nun selber berichten. Herr Schmutz, nochmal ganz herzlich willkommen und wir freuen uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Herr Elsner, meine Damen und Herren, herzlichen Dank für die liebenswürdige Einführung. Vielen Dank auch für die Einladung, in diesem wunderbaren Raum sprechen zu dürfen, der selber ein Bildprogramm ist. Hier Ihnen in diesem Rahmen meine Menagerie präsentieren zu dürfen. Diese Einladung nach Göttingen nimmt man natürlich besonders gerne an, weil sie mit einem wunderbaren Buchgeschenk verbunden war. Mit großem Interesse habe ich gelesen, ein Buch mit dem Titel, mit der Frage im Titel, was ist der Mensch? Allerdings hat Herr Elsner das mit einer zweiten Frage verknüpft. Haben Sie eine Antwort auf diese Frage? Leider, meine Damen und Herren, die muss ich schuldig bleiben. Da wage ich nicht zu antworten. Ich bin aber nicht ganz mit leeren Händen von Zürich hierher gefahren. Ich habe eine ganze Menagerie mitgebracht. Mitgebracht habe ich Erdranzliedler, Löwenköpfige, Hundsköpfige, voreiszeitliche Vormenschen und antike Pygmäen. Ich möchte sie aufstellen in einer Menagerie, möchte sie verknüpfen mit den Mitteln der historischen Wissenschaftsforschung. So ergeben sich aus diesen an sich skurrilen Einzelformen ganze visuelle Traditionslinien. visuelle Traditionslinien zu rekonstruieren, heißt ja, die bildnerische Tradition als wichtiges Element der Wissensproduktion in der physischen Anthropologie freizulegen. Dabei kann man auf Clemens Brentano zurückgreifen. Brentano beschreibt in seiner Erzählung die mehreren Wehmüller und ungarischen Nationalgesichter einen eigenartigen Maler mit einer auf den ersten Blick noch viel eigenartigeren Malweise. Er malte nämlich vor. Wehmüller malte das Porträt potenzieller Kunden, ohne sie zu kennen, im Winter in seinen vier Wänden vor. Dabei hielt er sich akribisch an 39 normierte Nationalgesichter, wie sie sie hier in diesem Völkerspiegel von 1725 sehen. Im Sommer zog er mit seinem reich assortierten Lager halbfertiger Bilder von Garnison zu Garnison, von Jahrmarkt zu Jahrmarkt. Hier zog er die vorbereiteten Bilder flugs aus der Tasche und lud, wie es bei Brentano heißt, diejenigen unter dem hochedlen Publikum untertänigst ein, sich dasselbe Stück vor Stück zu einem Dukaten in Gold selbst auszusuchen. Er fügte, heißt es weiter, durch wenige Meisterstriche, einige persönliche Züge und Ehrennarben oder die Individualität des Schnurrbart des Käufers unentgeltlich bei. So genoss er des großen Trostes, dass keiner über Unähnlichkeit oder langes Sitzen klagen konnte, weil sich jeder sein Bildnis fertig nach bestimmtem Preise wie einen Weg auf dem Laden selbst aussuchte. Ende des Zitats. Was tat eigentlich dieser W. Müller? Der Porträtist trat seinem Studienobjekt, dem Kunden, offenbar mit einem vorgemalten, also vorgefassten Bild entgegen. Oder anders ausgedrückt, er ordnete die eigene Beobachtung dem vorgemalten Nationalgesicht unter. Die Empirie dem Koordinatennetz des zeittypischen Denkstils. In dieser Geschichte steckt daher ein Schlüssel zum Verständnis der neuzeitlichen Anthropologie. Anthropologie verstanden in Anlehnung an Karl Mannheim als die Wissenschaft mit dem Forschungsziel, fremdartige anthropomorphe, instradierte Denksystem der eigenen Gesellschaft einzubauen. Die Feldbeobachtung ins Koordinatennetz der erworbenen visuellen Traditionen einzubauen, Wehmüllers normierte, sorgfältig vorbereitete Nationalgesichter. Ähnliches hat die Cartmill-Schülerin Misia Landau für die Paläanthropologie des 19. und frühen 20. Jahrhunderts postuliert. Landau wies nach, dass die grundsätzlich akzeptierten Elemente der menschlichen Stammesgeschichte, wie etwa Bipedie, Enzephalisation oder die Zivilisationsbildung von Autoren wie Darwin, Elliot Smith, Gregory, Osborne oder Wood Jones im individuellen, theoretischen Koordinatennetz zu ganz unterschiedlichen Hypothesen oder eben Geschichten kombiniert wurden. Jeder der Autoren fügte so die normierten Karten zu einem eigenen Blatt. Erkennen ist weder passive Kontemplation noch Erwerb einzig möglicher Einsicht im fertig Gegebenen, schrieb Ludwig Fleck 1929. Im selben Aufsatz nennt er drei in jedem Erkennen mitwirkende, miteinander verknüpfte und aufeinander einwirkende Faktorensysteme. Das Gewicht der Erziehung, die Wirkung der Reihenfolge des Erkennens und die Last der Tradition. Auf den zweiten Blick wirkt also Wehmüllers Malweise viel weniger eigenartig als auf den ersten. Die neuzeitliche Bungidenforschung mit ihrem langwierigen, komplizierten Stilwechsel vom Affenmenschen zum Menschenaffen belegt den gleichen mosaikartigen Einbau empirischer Erfahrung in das theoretische Vorbild. Diesen Wandel, diesem Einbau der empirischen Belege, W. Müllers Feldarbeit vor Ort, in das Koordinatensystem der erworbenen visuellen Traditionen, W. Müllers normierte Nationalgesichter, zu rekonstruieren, ist mein heutiges Ziel. Als Beitrag einer Anthropologiegeschichte zur historischen Wissenschaftsforschung. Als Brückenschlag zum Verständnis grundsätzlicher Mechanismen der Produktion von Wissen und im übertragenen Sinne auch als ein probates Mittel, um den epistemischen Kern einer schwierigen Wissenschaft freizulegen. Wenden wir uns diesem ersten Bild zu. Es ist ein französisches Bild von de Vaman um 1770 gezeichnet und Sie sehen etwas sehr Eigenartiges. Es könnten Affen sein, Sie sehen die Behaarung der Affen, Sie sehen aber das menschliche Gesicht und Sie sehen den Habitus eines Satyr, eines Fauns. Es ist ein Mosaik, das Sie hier sehen und dieses Mosaik, mal mehr Faun, mehr Mensch, mehr Affe, durchzieht die Beschreibung vieler Darstellungen der Menschenaffen. Dabei glaubt man, um 1770 sei alles klar gewesen. In der Tat, Linne hat 1758 den Menschen in die Ordnung der Primaten gestellt, die Ordnung der Primaten aufgestellt. Man meint, er hätte somit den Menschen in das Tierreich eingebunden. Er hat auch aufgrund anatomischer Merkmale klare Gruppierungen gebildet. Nur beim Menschen hat er auf die anatomische Beschreibung verzichtet. Mensch, erkenne dich selbst, heißt es in seiner Aufgabe. Wenn man genauer hinschaut, ist die Sache nicht mehr so klar. Wir finden nämlich in diesem ersten Geschlecht des Menschen zwei Arten gegenübergestellt. Wir finden den vernünftigen Tagmenschen und den Nachtmenschen. Wir finden den Homo ferus unter den menschlichen Rassen. Wir finden auf der anderen Seite bei den Nachtwesen den Buschmenschen, den geschwänzten Menschen und den Waldmenschen. Also so klar ist die Sache nicht bei Linne. Worauf basierte denn Linne in diesem Bereich? Wenig auf eigene Beobachtungen, wenig auf eigene Naturalien, in erster Linie auf Quellen, auf eine ganze Breite an Quellen. Hier sehen Sie alle Quellen für die Ordnung der Primaten ausgezeichnet. Man kann sie ordnen und dann finden wir Plinius, die alte tradierte Überlieferung. Wir finden sehr viele Sammelwerke, die ihrerseits diese alte Tradition weiterführen und wir finden eigentlich relativ wenige Feldbeobachtungen, sei es nun von Tulp, Teifen, Tavernier, Pontius oder Brisson. In diesem mosaikartigen Bild erkennen wir, dass offenbar ein Plinius mit seinen Erdrandsiedern, die man am Rand der Erde erwartete und das ganze Mittelalter hindurch überzeugt war, dass sie in diesen angsterfüllten Räumen vorkamen, diese Formen hat Linne ein Stück weit noch mitgetragen. Breidenbach war ihnen sogar begegnet. Greenblatt nennt ihn den elegantesten Lügner des 15. Jahrhunderts. Wie dem auch sei, Sie finden ihn hier, dieser Form, auf den stockgestützten Kameltreiber, dem er im Heiligen Rand offenbar begegnet war. Diese Form findet Eingang in Gessner, und zwar nicht nur in die deutsche, auch schon in die lateinische. Ausgabe, so wird eigentlich dieser löwenköpfige Mischwesen in das zoologische Wissen integriert. Und selbst 1493, wir sind im Jahr der Entdeckung von Amerika, finden wir in der Schädelschen Weltchronik nochmals alle Erdrandsiedler, die Plinius zusammengetragen hat, aufgelistet und mit Bild dargestellt. Es wird Sie deshalb nicht überraschen, dass man mit diesem Wissen im Kopf, auch mit der Angst, an diesen Erdrand zu kommen, eben in den späteren Kolonien genau diesen Mischwesen auch begegnet ist. Sei es nun Hulsius, eine Kompilation, aber auch der Arzt Pontius ist solchen Wesen nun begegnet, die er dann als Orang-Utan beschrieben hat. Es ist in der Tat die erste Darstellung eines Orangs, die wir hier haben. Aber im Grunde genommen, wenn wir jetzt vor diesem Hintergrund diese Abbildung anschauen, stellen wir fest, es ist kein Tier, es ist ein Mischwesen, dem man endlich glaubt, begegnen zu können. Und selbst 1724 bei Lafidot, der die Völker Amerikas zusammenstellt, hat dieser Brustgesichtler eine klassische Form der Menagerie von Plinius, ist immer noch zitierfähig. Man hat keinen Nachweis in Amerika, aber er gehört zum Bestand der wohl dort vorkommenden Wesen. Deshalb mag es uns nicht überraschen, dass wir auch 1699 im ersten Sektionsbefund eines Schimpansen in Europa, wir werden später noch genauer darauf eingehen, ebenfalls im Grunde genommen der gleichen Form wieder begegnen. Es ist ein auf einen Stock gestützten, halb aufrecht gehendes Wesen. Und selbst Buffon, der 1765 über eigene Erfahrungen mit lebenden Tieren hatte, hat seinen Jocko wiederum mit diesem Stock in der Hand dargestellt. Und wie Sie dem Text hier sehen, er beschreibt, dass er wirklich aufrecht, dieser Jocko kann aufrecht gehen. Und dieses Bild hat nun eine ganze Generation bestimmt. Wir können das leicht nachweisen, wenn wir in den Skizzenbüchern von anderen Künstlern aus der Zeit nachschauen. So finden wir bei Schellenberg, das ist ein Buchillustrator von Blumenbach übrigens, das nur nebenbei, finden wir nun auch Jocko, den kleinen Waldmenschen. Solche Bilder wurden über lange Zeit tradiert. Etwas anderes finden wir auch bei Buffon. Er beschreibt hier, dass sein Jocko sich zu benehmen weiß. Er sitzt am Tisch, er weiß, mit Gabel und Messer umzugehen, weiß, wie man eine Tasse Tee zum Mund führt. Das heißt, auch hier haben wir wieder eine sehr starke Anthropomorphisierung, eine Vermenschlichung dieses Tieres, das sogar den gesellschaftlichen Verhaltenskodex in Paris ein Stück weit einhalten kann. Es geht aber noch ein Stück weiter. Er zitiert noch einen anderen Autoren, de la Posse, der davon erzählt, dass im Kongo es gelegentlich vorkomme, dass solche Monstren Frauen stehlen und gelegentlich würde eine Frau sogar freiwillig 2 bis 3 Jahre mit einem solchen Monster leben. Es ist einfach ein Zitat bei ihm, aber Frémiet 1859 nimmt das auf und bringt es, überträgt es in eine Plastik. Es ist im Grunde genommen diese Plastik wirklich eine Interpretation dieses Buffonsches Gedanken. J'ai connu, dit-il, à Luanga une négresse, qu'il restait 3 ans avec ses animaux. Auch wenn diese, wie es damals hieß, skandalöse Darstellung nicht im Salon von Paris 59 gezeigt werden konnte, hat sich Baudelaire in der Beschreibung des Salons intensiv damit auseinandergesetzt und doppelbödig gefragt, «Il l'entraîne saurait-elle résister?» Er verschleppt sie, wird sie ihm widerstehen können? Also hier kommt eine Doppeldeutigkeit hinein, die wir schon in der frühen Neuzeit immer wieder bei diesen Monstern finden. Es ist einerseits eine Anthropomorphisierung des Menschenaffen und selbstverständlich auch eine Animalisierung der Frau. Ähnliches kann man dann in der populären Ebene bei Tarzan und später noch bei King Kong finden. Diese filmischen Formen gehören hier in diese populäre Tradition hinein. Und selbst in der politischen Diskussion finden wir dieses sehr starke Bild wieder in den um 1920 im Rahmen eines Arbeitskampfes wurde hier das so dargestellt, dass die Violence nun die Liberté im Kampf liegen und bedrängt wird. Wir sehen also, wir können alleine schon mit der Tatsache des auf den Stock gestützten Gehens können wir eine ganze Entwicklungslinie ziehen und weit über Buffon hinaus. Was Sie hier sehen, ist ein Gibbon, ein Schwinghangler, der ganz selten am Boden ist, der in der Regel alles andere als aufrecht geht. Der wurde hier so präpariert für ein Museum, knapp vor 1900, weil Le Petit Buffon Illustré, die vereinfachte Ausgabe des Buffons, lag offenbar dem Präparator als Vorlage vor. So hat dieses präparierte Tier ist wieder museale Realität geworden und hat spätere Generationen ein ganz klares, traditionelles Bild vermittelt. So können wir also, angefangen bei Breidenbach, angefangen bei Gessner, bis hin gegen 1900, können wir eine solche visuelle Traditionslinie problemlos ziehen. Wir haben davon gesprochen, dass es eine große Macht des Bildes gibt und dass gerade die Buffonschen Illustrationen in diesem Bereich zentral sind. Wir können das auch empirisch quantifizieren. Hier sehen Sie einen Koboldmaki, einen sehr interessanten Halbaffen, der auch in diesem Kontext ein bisschen gehört. Auch dieses Tier finden sich bei verschiedenen Zeichnern, die nichts mit Buffon zu tun hatten, in den Skizzenbüchern. Und wir konnten nachweisen, dass in den europäischen Naturalienkabinetten kaum war dieses Buch von Buffon 1765 erschienen, fast explosionsartig man überall einen Darcier in seiner Sammlung hatte. Es kamen nicht mehr Exponate nach Europa in dieser Zeit. Nein, aufgrund der bildnerischen Information gelang es nun, Tiere neu zu ordnen, neu zu dekodieren. Das heißt, der Zusammenhang nun zwischen der Theorie, der Feldbeobachtung und der Soktion scheint komplizierter zu sein, als man gemeinhin annimmt. 1630, 1641 kamen dann wirklich die ersten Schimpansen nach Europa. Erst als Kadaver wurden sie von Tulp, ein subadultes Individuum, beschrieben. Dappert und Hopius haben es aber postmortal wieder zu Leben erwacht, indem sie es in eine dem Tier gemäße Landschaft in der Abbildung gestellt haben. Ähnliches gilt auch für Tysons Sektion eines Schimpansen, der 1698 in London vorgenommen hat. Diese ist nun von großem Interesse, Gemeinhin heißt es, das war nun die erste saubere Sektion. Seither kannte man den Schimpansen. Auch hier muss man genau hinschauen. Die Darstellungsweise ist Programm. Auf der linken Seite finden Sie nun seinen Schimpansen, den er übrigens Pygmy nennt, ganz nach Plinius, gleich dargestellt wie Vesal in seinen humananatomischen Tafeln den Menschen dargestellt hat. Hier ist die Darstellungsweise Programm. Und es ist denn auch so, dass sein Orang-Utan oder Pygmy in 48 anatomischen Merkmalen mehr dem Menschen als dem Affen gleicht und nur in 34 Merkmalen ist es umgekehrt. Das heißt, die Stellung dieses Schimpansen ist nach wie vor für Tyson, der eher konservativ dachte, unklar. Er hat wirklich noch eine Zwischenstellung. Es könnte immerhin noch möglich sein, dass er ein Stück weit diese Pygmäen, die Plinius mit den kranischen Kämpfen beschreibt, noch darstellbar noch wären. Anders geht er um mit den übrigen Erdrandsiedler, die auch hier vorgestellt werden. Er beschreibt, nimmt diese Fragestellung immer noch 1698, 99 ernst. Er sucht das adäquat zu den Erdrandsiedlern, die er nun aber mehrheitlich den Affen zuordnet. Vorläufig entschieden wird diese Frage ab erst 1791 mit dem Nachweis von Camper, dass der Schimpanse nicht sprechen kann aufgrund anatomischer Merkmale im Bereich des Kehlkopfes. Erst jetzt wird der Schimpanse letztlich zum Tier. Vorher war es immer noch möglich, wie wir gesehen haben, ihn als Zwischenstück zu sehen. Wir stellen fest, dass die Beziehung zwischen Theorie und Feldbeobachtung und Sektion kompliziert ist. Dass es immer wieder ein Raster gibt, durch den wir ein Objekt betrachten und das uns die Sichtweise vorgibt. Und in unserem Fall, dass sich die alten Vorstellungen der Erdrandsiedler wirklich immer wieder zwischen die Beobachtung und die Theorie einschieben. Später, im Lauf des 18. Jahrhunderts, kamen immer mehr Objekte nach Europa. In einer Frühphase interessierte man sich für die Primaten eben als Mischwesen, auch als Träger beispielsweise der Affensteine, die man gegen Vergiftungen prophylaktisch einnehmen konnte. 50 Jahre später haben wir eine andere Sammelsituation. Nun geht es darum, lückenlos die Scala Naturae im Kabinett abzubilden. So kamen eine Unmenge auch an Affenschädeln zusammen, die nun Daubenton, ein Mitarbeiter von Buffon, benutzt hat, um sie entlang der Scala Naturae zu ordnen, indem er quantitativ empirisch vorgegangen ist und nun das Hinterhauptsloch über einen Winkel beschrieben hat. Ähnliches hat dann Camper gemacht mit dem Gesichtswinkel. Ein Gesichtswinkel, den er in erster Linie entwickelt hat, um eine Zeichnungshilfe für seine Studenten zu haben. Eine Darstellung, eine neue Methode, die ungemein fesselnd für die Zeitgenossen war. John Hunter lässt sich zum Beispiel mit dem Werk von Camper abbilden. Charles White findet die the Regular Graduation in Man and Different Animals in den Titel, setzt es ganz bewusst in den Titel, um eine Anbindung an diese Methode zu haben. Wir sehen also, die Menge der empirische Druck von den Kabinetten führt zu dieser quantitativen Bearbeitung, auch die Zeichentechnik bei einem Camper und, was man nicht vergessen darf, auch die Kameralistik führt dazu, dass man jetzt in der Anthropologie diese Unterscheidung zwischen Affen und Menschen quantitativ anschauen möchte. Daraus entwickelt sich im 19. Jahrhundert die Kraniologie. Daraus entwickelt sich dann eine Kodifizierung, indem die entsprechenden Lehrbücher 1914 in erster Linie geschrieben werden. Einen ganz entscheidenden Punkt, ähnlich wie Camper mit dem Nachweis des Nicht-Sprechen-Könnens, ist Blumenbach. Blumenbach, der nun einerseits zwischen den Affen und dem Menschen eine Trennlinie schafft, um auf der anderen Seite zwischen dem von ihm definierten 5 Rassen Übergänge zeigen zu können. Diese menschlichen Rassen, wie er sie nennt, sind gleichwertig, die Übergänge fließend. Dafür ist die Grenze zwischen dem Menschen und dem Affen wirklich gemauert, festgemauert. Diese Frage ist in der Zeit entscheidend, weil sie findet statt vor großen politischen Auseinandersetzungen um den Sklavenstatus. Wenn nämlich die Rassen nicht stark getrennt sind und auf einen gleichen Ursprung zurückgehen, haben wir nicht die Legitimation, die Afrikaner zu deportieren. Wenn sie aber deutlich nicht den gleichen Stamm haben wie der weiße Europäer, sieht das möglicherweise anders aus. Das war die Fragestellung nach 1750. Man sieht das vor dieser Auseinandersetzung um den Überseehandel. Und Sie sehen in Brasilien, Westindien und Nordamerika wird arbeitsintensiv produziert. Das ist nur möglich, schien es damals, indem man billige Arbeitskräfte eben von Afrika hat rübergebracht. Und das konnte man allenfalls über eine polygenistische Rassenverständnis, konnte man das legitimieren oder mindestens dulden. So haben Anthropologen in dieser Zeit unterschiedlich reagiert. Blumenbach eindeutig. Charles White war ein überzeugter Polygenist, sprach sich zwar gegen die Sklaverei aus, hat aber mit seiner Arbeitsweise gerade diesen Status legitimiert. Die Befürworter der Sklaverei haben ihn benutzt. Anders ging es Sömmerin. Sömmerin hat zu zeigen versucht, dass bei gleichem Hirnvolumia eines Afrikaners und eines Europäers eben der Europäer doch höher entwickelt wäre und der Afrikaner eben doch noch mehr äffische Merkmale hätte. Er hat das so versucht, indem er beispielsweise davon ausging, dass das Gesicht des Mohren, wie er ihn nannte, großflächiger wäre, deshalb eine größere Fläche mit Nerven versorgt werden müsste und somit ein wichtiger Anteil des Gehirns für diese banale Funktion reserviert wäre und er deshalb für höhere Funktionen gar nicht genügend Raum im Gehirn hätte. Sein Freund Georg Forster hat darauf reagiert, in der Buchbesprechung so unanmaßend und behutsam dieser Satz hingestellt war, so ungeschickt war der aufgefasst und zum Beweise gebraucht, nicht nur etwa nur, dass ein geringeres Maß von Geistesfähigkeiten dem Neger zuteil worden sei, sondern dass auch diese von der Natur schon eine schiefe Richtung nahmen und in einem Missverständnis gegeneinander stünden, wobei das Phänomen der Sittlichkeit nicht möglich werde. Erst Tiedemann hat 1837, ein Jahr bevor im englischen Parlament der Sklavenhandel abgeschafft wurde, wiederum versucht nachzuweisen, dass es eben keinen signifikanten Unterschied zwischen dem Europäer und dem Afrikaner in Bezug auf die Hirnvolumina gäbe. Diese Arbeit ist nun ganz gezielt für das englische Parlament geschrieben worden. Das kann man dem Vorwort sehen und sie steht damit in bester Blumenbachscher Tradition. Wir haben gesehen, einen großen Einschnitt um 1800. Die Vierhänder sind weit weg von den Zweihändern, die Affen von den Menschen. Das wird sich nun ändern, indem die Verzeitlichung eingeführt ist. Die Verzeitlichung bricht an mit Lamarck, der nun in die Scala Naturae, das ist die Ausgangsbasis, die sehr wichtigen zeittypischen Fragen stellt. Es ist eine Frage, die um 1800 brennend war. Können überhaupt Arten aussterben? Und er kommt zum Schluss, dass es eben nur in Ausnahmefällen der Fall ist, sondern dass es eben Transformation statt Artensterben gibt. Das heißt, die Scala Naturae wird durch ihn verzeitlicht. Er arbeitet dabei mit bestimmten Grundannahmen, die weit ins 18. Jahrhundert zurückgehen. Die Urschöpfungen, einzelne Gruppen machen eine Urschöpfung unabhängig voneinander und die sehr früh entstanden sind, haben logischerweise am meisten Zeit, um sich zu entwickeln und deshalb stehen sie weiter oben. Auf diesem Wege ist es für Lamarck auch durchaus neu verständlich, dass die Vierhänder mit den Zweihändern verbunden sind. So ist es nicht zweifelhaft, schreibt er 18 neu, dass die Vierhänder schließlich zu Zweihändern umgebildet wurden. Hier sehen Sie seine Argumentationen. Was ganz wichtig ist, es werden später zwei Elemente aus diesem System rausgebrochen. Das ist die Vererbung anerworbener Eigenschaften. Aus ihr wird der Neolamarckismus und die axiomatische innere Tendenz zur Höherentwicklung, eine Form des Bildungstriebes, wird zur Orthogenese. Das heißt, Sie sehen hier, mit dem beginnenden Verzeitlichung wird sich dieses Bild gewaltig ändern. Wir sehen auf der rechten Seite eine spätere Darstellung, die Haeckel nur einmal verwendet hat. Sie führt eben dazu, dass bestimmte Menschengruppen wieder näher zu den Menschenaffen gestellt werden. Das ist eine Konsequenz der zeitlichen Verknüpfung dieser Formen. Dass das in der Luft lag, konnte man schon 1859 leicht sehen, indem sich Darwin in seinem Hauptwerk lediglich verschwommen in einem Satz über den Menschen geäußert hat. Es werde dann schon auch Licht auf die Geschichte fallen. Aber die Rezeption im selben Jahr in den Karikaturen war ausschließlich auf diese Frage gerichtet, wie Sie unschwer diesen nicht sehr schmeichelhaften Karikaturen sehen können. Das beinhaltet nun die Frage nach dem Bindeglied, nach dem Missing Link. Das Missing Link wurde primär relativ bald einmal als eine singuläre Einzelform gesehen. Das war auch lange Zeit das Problem. Man konnte nun dieses Bindeglied, wie Sie links sehen, etwas höher entwickelt oder wie Sie rechts unten sehen, etwas äffischer, etwas plumper sehen. Beides war möglich. Und ich will Ihnen jetzt ein bisschen an Beispielen zeigen, wie das fast wie ein Ping-Pong war. Entweder mehr menschlich oder mehr äffisch. Die erste Schlussfolgerung, dass eben der Mensch deshalb mit dem Menschenaffen über die Zeitachse zu verbinden wäre, hat Huxley getroffen. Er hat sich dabei mit Richard Owen, dem Direktor des Britischen Museums, angelegt. 1863 hat er in drei Aufsätzen etwa folgendermaßen argumentiert: Beide sind von Merkmalsvergleichen ausgegangen. Und sie haben unterschiedlich betont. Einerseits hat Huxley die Gemeinsamkeit von anatomischen, physiologischen Merkmalen betont. Owen hat nur das Trennende gesucht, das dann auch gefunden. Und so kam der eine zur gemeinsamen Abstammung und der andere behauptete, es würde sie nicht geben. Später, unter dem Einfluss der Neolamarckisten, ging man noch einen Schritt weiter. Man betonte, dass der Mensch, hauptsächlich der neugeborene Mensch, in vielen seiner Morphologien eben sehr ursprünglich, generalisiert sei, ganz anders als die Menschenaffen, die extrem spezialisiert wären. Und es deshalb, hieß es, unwahrscheinlich viel längere Zeiträume bräuchte, damit man den gemeinsamen Punkt Ursprung finden könne. Der würde im Eozän bei den Halbaffen liegen. Und so hat man einerseits behauptet, der gemeinsame Ursprung läge bei den Halbaffen, bei den Lemuren oder den Tarsier. Es gab auch noch in den 20er Jahren, wir sind jetzt um 1920, dann die Behauptung, wenn wir die Menschenaffen umgehen in dieser Frage, dann müssen wir uns mit den Kreationisten nicht so anlegen. Das sind Modelle des Neolamarckismus und der Orthogenese, die in den 20er Jahren noch intensiv, gerade in Amerika, diskutiert wurden. Ein anderes Bild, das erst verbal 1877, dann 1894 auch als Bild einprägsam war, ist Haeckels Vorstellung eines Bindegliedes, eines Pithecanthropus alalus, eines stummen, nicht sprechenden Wesens. Dieses Bild hat beispielsweise Eugène Dubois, einen Anatomen, Arzt aus Holland, sehr beflügelt, elektrisiert. Er hat sich freistellen lassen, ist in die Kolonien gefahren und hat bekanntlich, ja, Pithecanthropus erectus gefunden. Was hat er gefunden? Er hat ein Stück eines Zahnes, er hat eine Schädelkalotte, er hat relativ ein gut erhaltener Oberschenkelknochen und weitere Fragmente gefunden oder finden lassen. Und zwischen den beiden Fundkomplexen war noch viel Zeit verronnen, über fast ein Jahr. Trotzdem hat er 1900 dieses Bild für die Weltausstellung aus diesen wenigen Funden gemacht. Und Sie sehen wiederum sehr deutlich, wie mosaikartig das Missing Link gesehen wird. In der Hand, hochentwickelt, hätte er ein Werkzeug. Aber der erste Strahl, der Großzehe, ist abgebogen noch, ähnlich wie das Dubois glaubt, dass es bei den Menschenaffen wäre. Haeckel war 1901 und später in der Gegend und hat sich nicht sehr dafür interessiert, denn er behauptet, die ungleich stärkeren Beweisgründe würden eben in der vergleichenden Anatomie und der Ontogenie stecken, nicht im Fossilbeleg. Es gab auch andere Modelle, dieses Bindeglied zu suchen. Schon Karl Vogt glaubte, die Mikrocephalie wäre eine ideale Möglichkeit, dieses Bindeglied zwischen den Affen und dem heute entwickelten Mensch zu sehen. Und er hat sogar angeregt, man müsse in den Spitälern, könne man doch Beobachtungen machen, um herauszufinden, wie denn eigentlich dieser Urvorfahre, dieses Missing Link, sich in der Gruppe verhalten hätte. Sie sehen, je nach Modell sind diese neuen Belege nun für und wider den Charakter dieses Bindeglieges werden ganz unterschiedlich gesehen. Hier ein Beispiel. Ein Anatom, enger Freund von Virchow, Kollmann, ist davon ausgegangen, dass Vorformen ganz klein sein müssen. Und aus ihnen, die kleinen Formen haben das Potenzial, dass sie groß werden, sich verändern können. Und deshalb kann eben dieser Pithecanthropus, dieser Großgewachsene, gar kein Vorfahre, gar kein Missing Link sein. Er ist zu groß, er ist nicht klein und er hat einen derart in seinen Augen deformierten, äffischen Kopf, dass der ist am Rande der Möglichkeiten angelangt. Er ging davon aus, indem er nur einen Satz aus Darwins Origin eigentlich herausgenommen hat: Höherentwicklung heißt immer vom Kleinen zum Großen. Die gegenteilige Bewegung ist einfach Degeneration. Deshalb hat er europaweit kleine Formen, diese Pygmäen, wie er sie wieder nannte, wir sind wieder beim Wort, gesucht und wen erstaunt es, gelegentlich sogar in neolithischen Stationen auch glaubt, gefunden zu haben. Wir sind hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und wir sehen, diese Bindeglieder werden immer auch national gesehen. Selbst Virchow hat 1894 in einem öffentlichen Vortrag gesagt, um 1860 hätte es in der Anthropologie zwei Fragen gegeben. Die Affenfrage, die Frage nach der Selektion und die Frage nach der Nation. Das sei Anthropologie gewesen. Ein Stück weit können wir ihm das nachempfinden, wenn wir andere Bildradationen anschauen. Hier sehen Sie ein Historiengemälde und Sie sehen auch um 1880 Faschingsumzüge, in denen man nun solche Szenen nachgespielt hat. Man kann auch nachweisen, auf der einen Seite haben wir mit großen Bildtraditionen gesprochen, wir können aber auch sehen, dass sich ganz kurzfristig da etwas ändern konnte. 1876 hat Schaffhausen eine weitere Arbeit über den Neandertaler geschrieben. Der Neandertaler war nur ein Stück weit dieses Missing Link. Für viele war er ja eigentlich in der Variationsbreite des heutigen Menschen. Was Sie hier sehen, sind zweimal dieselbe Abbildung. Einmal, die Sie gesehen haben, aus der Publikation von 1876 und rechts von 1888. Eine Studentin von mir hat nun beide übereinander gelegt und man ist erstaunt. Sie sehen auf der rechten Abbildung, sehen Sie deutliche Augenwülste. Er ist brutaler, ist fast äffischer dargestellt, ganz anders als der grazile Mitteleuropäer, den Sie auf der linken Seite haben. Was ist in diesen Jahren passiert? Das ist die Zeit, wo neue Funde kommen aus Spee, neue Funde, die sich stratigraphisch aufarbeiten lassen und nun ist der Neandertaler plötzlich viel älter. Und deshalb wird er auch brutaler in der Darstellung. Das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, wie dieses Spiel der Bildelemente auch auf kleine Fragen reagieren mag. Zum Abschluss noch eine ganz andere Möglichkeit, wie man denn eigentlich beides miteinander verbinden könnte. Man könnte beispielsweise versucht sein, das Missing Link experimentell zu erzeugen. Als experimenteller Beweis der Stammesgeschichte des Menschen. Das Experiment ist ja um 1900, wird das ganz zentral. Das hat ein Naturkundelehrer aus Maastricht auch vorgeschlagen. Er ging davon aus, dass man mit dem Ziel nun Kreuzungsversuche machen müsste. Man müsste die niederen Menschenrassen wählen und die Weibchen der Menschenaffen nach, namentlich die Gorillas und Schimpansen mit Spermen der Pygmäen, Zwergvölker aus dem Kongo-Gebiet, oder der verschiedenen Negerrassen befruchten. Das war ein Versuch, eine Idee. Ein anderer hat dies unterstützt. Das war ein Leipziger Gynäkologe, Rohleder, der nun nicht sehr beeindruckt war von dieser Darstellung von Haeckel, aber hoch begeistert von dieser Darstellung, die Sie kennen von Dubois. Eine Darstellung, schreibt er, welche mich ungemein fesselte und mir ewig im Gedächtnis bleiben wird und unseren Vorfahren wohl am wahrscheinlichsten wiedergibt. Auch er wollte das experimentell nachstellen. Er schlug vor, eine Befruchtung eines erwachsenen jungen Schimpansenweibchens mit Negrito-Sperma, weil diese körperlich und geistig zu den relativ besten Resultaten berechtigen dürften. Rohleder hat auch weitere Überlegungen angestellt, zum Beispiel, ob hier gegen Moral verstoßen würde. Vor allem die Moral des Spermaspenders, da kommt er dann zu einer eindeutigen Aussage, der Letztere vermag bei seinem Bildungsniveau die Bedeutung und der Wert der Versuche gar nicht zu erfassen. Auch andere Probleme sieht er keine. Es entstehen beim Tier keine Schmerzen, auch tierethische Aspekte. Eben es entsteht, die einzige Folge sei eben die Schwangerschaft, sagt er schnippisch. Für ihn ist nun die Frage, was entsteht eigentlich? Entsteht ein Mensch oder ein Tier? Und diese Frage geht er über manche Seite nach, ohne sie letztlich klären zu können. Wurden diese Experimente nun durchgeführt? Ja, sie wurden, soweit wir das von den Akten sehen können. Ilya Ivanovich Ivanov hat im Auftrag der Primatenstation Suchumi, die später aufgebaut wurde, 1926 Schimpansen in Westafrika gekauft, hat drei Weibchen offenbar künstlich befruchtet, aber alle seien auf der Rückreise gestorben. Kehren wir nun zum Schluss zu unserem ersten merkwürdigen Affenbild zurück. Es hat sich offenbar als ein Mosaik erwiesen, als ein Mosaik bestehend aus empirisch belegten und tradierten Elementen. Breidenbachs Erdrandzieler müssen wir daneben stellen. Zwischen beiden liegen zwar 300 Jahre, doch gehören sie sehr eng zusammen. Frühe Begegnungen mit Menschenaffen dienten in erster Linie zur empirischen Bestätigung des tradierten löwenköpfigen Mischwesens, dem ja auch Breidenbach im Heiligen Land glaubte, begegnet zu sein. Daran änderte sich wenig, als die ersten Tiere nach Europa verfrachtet und beschrieben wurden und bald auch seziert, wie etwa von Tyson 1698. Linné zählte von Auflage zu Auflage Troglodyten, Mischwesen oder verwilderte Halbmenschen, vom wilden Peter bis zur scheuen Marie-Angélique, samt neueren empirischen Belegen wie Bonds Homo silvestris, zu den Nachtmenschen. Zwei Merkmale schienen entscheidend: der aufrechte Gang und die Sprechfähigkeit. Am aufrechten Gang zweifelte niemand. Buffons Jocko stützte sich ebenso auf einen Stock, wie es Breidenbachs Wilder Mann oder Tysons Pygmy zuvor getan hatten. Bis zur endgültigen Entmystifizierung der Bongiden sollte es noch gut 70 Jahre gehen. Endgültig zu Tieren wurden Tysons Pygmy und Bonds Waldmensch erst mit Campers Nachweis ihrer Sprachlosigkeit. Erst damit war der Stilwechsel vom Affenmenschen zum Menschenaffen vollzogen. Erst 1792 fragte Camper kritisch: Warum, wird man mit Recht fragen, haben denn Tyson, Buffon und verschiedene andere ihre Orangs und Jockos mit rechten menschlichen Klingen vorgestellt, gewiss, um Menschen daraus zu machen, ohne zu bedenken, dass sie nicht allein durch ihr Ansehen andere irreführten, sondern auch die Vorzüge des Menschen über alle anderen Geschöpfe erniedrigten und benachteiligten. Nie war mein Erstaunen größer, als ich den im Werke des Buffon so schön abgebildeten Joko am 18. Juli 1777 zu Paris auf der Königlichen Kunstkammer sah. Es ist daselbst ein kleines, unansehnliches, ausgestopftes Tier. Die Trennung zwischen den beiden Bildern, hier der Wandel vom Affenmenschen zum Menschenaffen, die Entzauberung der Bongiden, war somit ein äußerst langsamer Prozess. Dabei erwies sich das tradierte Bongidenbild als in hohem Maße empirieresistent. Die Verzeitlichung führte zu neuen Verknüpfungen des Menschen mit dem Menschenaffen. Vereinfacht ausgedrückt hatte dies zur Folge, dass erst im Forschungsfeld und dann auf der populären Ebene noch lange an der überlieferten Menschenähnlichkeit, ja Menschenartigkeit der Bongiden festgehalten wurde. Und parallel dazu, dass einzelne Menschengruppen als affenähnlicher galten als andere. Colsmans Rassenzwerge, die ich erwähnt habe, sind ein gutes Beispiel dafür. Die frühe Paläanthropologie war fixiert auf die Suche eines meist singulär gedachten Bindegliedes, den man bald vergleichend anatomisch wie Huxley, bald vergleichend embryologisch wie Haeckel, paläontologisch wie Dubois oder gar experimentell wie Ivanov nachspüren wollte. Die frühe Paläanthropologie erweist sich dem Historiker damit als spannendes Experimentierfeld mit den unterschiedlichsten konstruierten Formen, die oft meist unter den Menschenaffen, gelegentlich unter den rezenten Pygmäen oder gar unter den eozänen Halbaffen vermutet wurden, je nach evolutionsbiologischer Grundannahme. Vieles klärte sich erst unter dem stetig zunehmenden empirischen Druck zwischen den beiden Weltkriegen, klärte sich erst auf der Basis der neu formulierten synthetischen Theorie, als das singulär gedachte Bindeglied, Sie sehen auf der rechten Seite, das Einzelbild der Bildfolge wich, das punktförmige Missing Link, wie es gelegentlich nach dem Krieg hieß, dem Tier-Mensch-Übergangsfeld. Ludwig Reck schrieb wohl zu Recht vom Einfluss der Erziehung und der überlieferten Tradition auf den Prozess des Erkennens und an anderer Stelle, Wissenschaft sei eine ewige, vielmehr synthetische als analytische, nie fertig zu machende Arbeit, ewig wie die Arbeit des Stromes, der sein Bett formt. Ich danke Ihnen.